Im Jahr 1959 ist der Albert gestorben und dem Rainer seine Welt ist immer mehr aus den Fugen geraten. Er ist verzweifelt, seine Abwärtsspirale dreht immer schneller und er verliert immer mehr die Kontrolle über sein Leben. Adolf war fasziniert von Rainer und von seinen Basteleien. Sie haben sich dann mehrmals getroffen, zusammen Schlager gelost und der Rainer hat ihm auch Bücher ausgelehnt mit Liebesgeschichten und auch Bücher über Hypnose. Am 28. Februar 1970 dann ist die Situation eskaliert. Er hat Adolf weiter provoziert und dann soll er zum Adolf gesagt haben, nimm das Gewehr dort im Kasten, es hat einen Schuss im Lauf. Und dann hat er noch gesagt, du hast ja sowieso nicht die Nerven, mich zu erschießen. Und der Rainer hat bis drei gezählt und bei drei hat Adolf abgedruckt.
Das ist der böse Onkel Rainer. Eine Familiengeschichte über ein rätselhaftes Tötungsdelikt und einen verstoßenen Onkel. Das ist die dritte und letzte Folge zu dem Fall. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, am Anfang einzusteigen und die ersten beiden Folgen zuerst zu hören. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und die unsere Redaktionen beschäftigt haben. Mein Name ist Noah Fendt und bei mir im Studio ist Lena Rittmeier, Kulturredaktorin bei Bund und Berner Zeitung. Hallo Lena.
Hallo Noah.
Lena, wo sind wir stehen geblieben?
Wir sind stehen geblieben Ende Februar 1970. Am Rainer, sein Leben ist in den Jahren vorher immer mehr aus der Fuge geraten. Er hat Sex mit Minderjährigen, er hat mit gestohlenen Sachen gehandelt und hat wegen dem auch ins Gefängnis müssen. Seine Probleme haben sich immer mehr gehäuft, die Familie hat sich von ihm distanziert und sein Ruf war ruiniert. Für ihn ist der Schlag dann irgendwann so ausweglos geworden, dass er seinen eigenen Tod hat angefangen zu planen und er wollte mit dem gross in die Zeitung kommen. Und dann, Ende Februar 1970, ist es soweit gewesen. Er hat sich in seiner Wohnung mit dem Adolf getroffen. Das ist ein 17-Jähriger, den er schon drei Jahre vorher kennengelernt hat. Er hat dann die Tür abgeschlossen und den Adolf vergewaltigt. So hat es zumindest der Adolf selber erzählt. Dann hat Rainer ihn provoziert, bis der Adolf ihn erschossen hat.
Der Rainer ist tot. Die aus seiner Familie, die nahe am Rainer dran waren, die sind entweder auch gestorben oder wollen nicht so recht über den Rainer und über seine Geschichte reden. Im Staatsarchiv, auch das hast du uns erzählt in der letzten Folge, fehlen Dokumente und Akten zum Rainer seinem Fall. Der Einzige, der dir also noch vom Rainer, von seinem Leben und vor allem von seinem Tod könnte erzählen, wäre der Adolf. Und darum hast du ihn ja kontaktiert.
Genau. Mein Mail ist offenbar an ihn weitergeleitet worden und ein paar Tage später hat mir eine unterdrückte Nummer angerufen.
Und wer war dran?
Also ich muss sagen, ich war zuerst so nervös, ich habe gar nicht abgenommen. Aber dann hat es noch ein zweites und ein drittes Mal gerufen und dann habe ich dann abgenommen.
Und?
Es war der Adolf. Er hat seinen Namen aber nicht gesagt, sondern er hat nur gesagt, um was geht es. Und dann hat er gefragt, geht es um Rapperswil? Das hätte er sich wohl wegen meinem Nachnamen können zusammenreimen.
Hat er denn etwas erzählt?
Er hat nichts erzählt. Er hat nur gesagt, das, was in der Zeitung gestanden ist, das müsse mir genügen.
Und dann hat er abgehängt?
Dann haben wir uns verabschiedet.
Und was hast du denn gemacht?
Ich habe mich den Tag nachher immer wieder gefragt, warum er sich überhaupt bei mir gemeldet hat. Weil er hat ja offenbar geahnt, wieso ich ihn suche. Und dann hat mich das irgendwie einfach weiter beschäftigt und darum habe ich ihm dann einen Brief geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, dass das Gesprächsangebot immer noch steht und ich habe ihm Anonymität zugesichert. Und dann habe ich nochmal auf eine Antwort gewartet.
Der Adolf hat dann am Telefon gesagt, es müsste genügen, was damals in den Zeitungen gestanden ist. Du hast ja erzählt von all diesen Blickartikeln und so. Wir haben dort auch schon ein bisschen die Headlines von diesen Artikeln gehört. Was ist denn drin gestanden? Also was war denn das, was du damit hast arbeiten müssen?
Also der Rainer ist als komischer Kauz beschrieben worden, vor allem aber als der Homosexuelle, der Homo. Und sein Thema als schwüles Halbdunkel, wie sich Klein Moritz eine psychedelische Opiumhöhle in einem Beatles-Film vorstellt. Was einem aus heutiger Sicht natürlich auch auffällt, ist, wie unhinterfragt man so die Erzählungen von Adolf eigentlich übernommen hat. Aus dem Täter ist klar ein Opfer gemacht worden, bei einer Geschichte, wo eigentlich sonst niemand weiss, was genau in der Wohnung von Rainer passiert ist.
Eben, der böse Onkel Rainer. Das passt ja auch ein bisschen zur übrigen Berichterstattung aus dieser Zeit, wie du es bei deiner Recherche in der Nationalbibliothek gefunden hast. Über das haben wir in der ersten Folge geredet. Ein anderer Aspekt, den ich gerne noch mal darauf zurückkomme in dieser Geschichte und wo irgendwie der Mordfall ja auch speziell macht, ist, dass er angeblich ja unter Hypnose passiert ist. Mord unter Hypnose, ist das überhaupt möglich?
Das habe ich mir natürlich auch gefragt und habe angefangen, darüber zu recherchieren. Und es ist so, dass schon im 19. Jahrhundert hat man offenbar mit Hypnose experimentiert. Und die Frage, ob man wirklich Leute kann, zu einer kriminellen Tat bewegen, das hat schon dann die Wissenschaft beschäftigt. Es gibt aber, glaube ich, nicht eine eindeutige Antwort. Man vermutet, dass jemand schon einen unterdrückten Wunsch muss haben, um jemanden umbringen zum Beispiel, um es dann auch unter Hypnose tatsächlich machen.
Also irgendwie rein der hypnotisierte Zustand an sich reicht wie nicht, um komplett abkoppelt von dem, was man sonst fühlt, handeln.
Genau.
Du hast am Schluss von der letzten Folge gesagt, dass der Adolf zwar einen Monat in eine psychiatrische Klinik gekommen ist nach dieser Tat, aber dass es nie einen Prozess gegeben hat. Warum eigentlich nicht?
Also im Blick ist gestanden, dass die Jugendanwaltschaft in Wil zusammen mit dem Bezirksamt See in Uznach den Fall untersucht hat und auch untersucht hat, was sich zwischen Rainer und dem Adolf genau abgespielt hat an diesem Tag. Ein paar Tage später hat es dann im Blick geheißen, ein Jugendanwalt würde alte Tonbänder untersuchen, auf denen man gehört, wie der Rainer schon früher noch probiert hat, den Adolf zu hypnotisieren. Alles eigentlich zum herausfinden, ob der Adolf vielleicht unter Hypnose gehandelt hat. Aber es hat dann von der Jugendanwaltschaft keine Anklage gegeben, das hat zumindest einer von meinen Onkel so gesagt. Ich habe mir aber sagen lassen von einem Experten, der sich im Jugendstrafrecht sehr gut auskennt, dass es zu dieser Zeit absolut üblich war, gegen jugendliche Straftäter Massnahmen anzuordnen, also zum Beispiel stationäre Therapien. Das war hier aber offensichtlich nicht der Fall. Der Adolf ist nach einem Monat wieder zurück zu seiner Pflegefamilie gekommen.
Man kann also sagen, er ist nie in dem Sinn bestraft worden.
Also ganz genau weiss ich es nicht, aber es weist vieles darauf hin, dass es keine Strafe gegeben hat für ihn. Ich habe, wie gesagt, probiert mehr herauszufinden, aber es gibt zu diesem Fall wirklich keine Akten mehr. Im Staatsarchiv haben sie gesagt, der Rechtsprofessor hat die mitgenommen irgendwann, aber ich habe dem dann angerufen und er hat sich nicht mal daran erinnern.
Es gibt also keine Akten mehr zu diesem Fall und darum versuchen wir irgendwie auf einem anderen Weg noch ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Und für das haben wir den Thomas Hassler wieder im Studio, unseren langjährigen Gerichtsreporter und Experte in diesem Podcast. Hoi Thomas.
Hoi Noah.
Thomas, das ist ja ein spezieller Fall, auch irgendwie ein verworrener Fall. Aber die Eckpunkte sind ja die. Da ist ein 17-Jähriger, der mutmaßlich unter Hypnose und nach langem Kampf seinen Freund, vielleicht auch Peiniger, erschossen hat. Wenn wir das versuchen, ein bisschen juristisch aufzudröseln, was erkennst du in diesem Fall?
Oh ja, also die Frage ist sicher einfacher gestellt als beantwortet.
Darum bin ich immer wieder froh, dass ich auf dieser Seite vom Mikrofon stehe.
Tja, für etwas bin ich offenbar dann wirklich da. Und also die Eckpunkte, die du erwähnt hast oder aufzählt hast, es ist ja auch nicht ganz klar, ob die alle so zutreffen.
Genau.
Also klar ist immerhin, dass beim 17-Jährigen das Jugendstrafgesetz angewendet würde. Und klar ist, glaube ich, auch, dass es sich um das Tötungsdelikt handelt. Jetzt ist einfach die Frage, ja, was für eins, juristisch gesehen. Grundsätzlich kann das ein Mord sein, eine vorsätzliche Tötung, ein Totschlag oder Tötung auf Verlangen. Das Jugendstrafrecht kennt ja kein eigenes Delikt, sondern das holt sich das beim Strafrechtskatalog im Erwachsenenstrafrecht. Nur die Strafen sind natürlich anders im Jugendstrafrecht als im Erwachsenenstrafrecht.
Du sprichst es schon an, beim Adolf würde als 17-jähriges Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen. Kannst du etwas sagen über das damalige Jugendstrafrecht und vielleicht auch, wie sich seither entwickelt hat?
Ja, also ich kann ja mal mit einer Quizfrage anfangen. Das Erwachsenenstrafrecht ist 1942 in Kraft gesetzt worden. Wann, glaubst du noch, ist das Jugendstrafrecht in der Schweiz in Kraft gesetzt worden?
Ja, ich würde sagen, schon noch ein bisschen später. Wenn das Erwachsenenstrafrecht 1942 in Kraft gesetzt worden ist, ist vielleicht das Jugendstrafrecht so 1960, 65?
Ja, da bist du daneben. Ui. Also passiert ist im Jahr 2007. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, hat es vor 2007 überhaupt etwas gegeben? Klar hat es etwas gegeben. die entsprechenden Artikel zu den Jugendlichen sind einfach im Erwachsenenstrafrecht drin gewesen. Und das ist auch kein Zufall gewesen, weil der Begründer vom heutigen Erwachsenenstrafrecht, der Karl Stoss, der hat schon Ende vom 19. Jahrhundert ein Konzept entwickelt, wo für die Jugendlichen ein sogenanntes Sonderstrafrecht vorgesehen hat. Und verschiedene Kantone haben die Idee übernommen und haben den sogenannten Jugendgerichtsgesetz eingeführt. Und ins Erwachsenenstrafrecht übernommen worden sind die Kapitel zu den Jugendlichen und zu den Kindern, wie gesagt, erst 1942.
Und was ist denn dort drin gestanden in diesen Kapiteln?
Ich habe natürlich auch sogar nachschauen, ich habe damals auch noch nicht gelebt oder wäre auch davon noch gar nicht betroffen gewesen. Im Strafgesetzbuch von 1942, das hat mich sehr erstaunt, ist man schon mit 6 Jahren strafmündig gewesen. Die Höchststrafe war 1 Jahr gewesen. Und ist ein Kind straffällig geworden, hat man es versorgt, wie es damals geheissen hat. Und interessant aus heutiger Optik ist natürlich, wie man damals Kinder charakterisiert hat. Also damals zum Beispiel im Artikel 84 vom Strafgesetzbuch hat es wörtlich geheissen: Ist ein Kind sittlich verwahrlost, sittlich verdorben oder gefährdet, so ordnet die zuständige Behörde seine Versorgung an. 1971 und 1974 hat man das Strafrecht umfassend überarbeitet. Und vor allem hat man auch das Kinder- und Jugendstrafrecht aktualisiert und hat besondere Strafbestimmungen für junge Erwachsene geschaffen. Junge Erwachsene sind damals die gewesen, zwischen 18 und 25 Jahren. Die Strafmündigkeit ist auf 7 Jahre erhöht worden und die Grenze hat im Übrigen bis 2007 gegolten. Aber die Bezeichnung Sittlichkeit und so weiter ist damals verschwunden. Man hat damals geredet von schwer erziehbar, verwahrlost oder erheblich gefährdet. Es hat eigene gesetzliche Bestimmungen gegeben für Kinder von 7 bis 15 und von 16 bis 18. Und erst im Jahr 2007 hat man das Mindestalter auf 10 Jahre erhöht, was im Übrigen immer noch sehr tief ist. In Deutschland ist die Grenze bei 14 Jahren, hat allerdings auch härtere Strafen. Und ich habe nachgelesen, es soll offenbar europäische Staaten geben, wo die Grenze sogar bei 16 oder bei 17 Jahren liegt. Aber ich habe das nicht weiterverfolgt oder verifiziert, ob das heute noch so ist. Das war etwa vor 10 Jahren so gewesen.
Da hat sich also sehr viel verändert seit 1942. Was heisst das jetzt in Bezug zu unserem Fall, also in Bezug auf Adolf?
Also wir wissen ja nicht genau, was mit dem Adolf passiert ist. Es ist gut möglich, dass mit ihm etwas passiert ist. Die Frage ist höchstens, was hätte das sein können? Wenn man festgestellt hat, dass der Adolf eben, wie gesagt, sittlich verwahrlost und sittlich verdorben oder gefördert ist, dann hätte man ihn können in eine Erziehungsanstalt für Jugendliche einweisen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Das Besondere daran ist, ich habe wirklich schmunzeln, als ich das gelesen habe, ist, laut Gesetz hätte der Jugendliche auch der eigenen Familie zur Erziehung überlassen werden können. Also dann wäre quasi die eigene Familie während der Erziehungsanstalt gewesen. Also, wenn das so gewesen wäre, würde es mich nicht wundern, dass es heute keine Unterlagen mehr dazu gibt, weil er quasi in der eigenen Familie geblieben wäre. Mhm. Es gibt allerdings eine Einschränkung. Der Adolf hat ja ein Verbrechen begangen, oder, mit der Tötung vom Rainer. Laut Gesetz hätte man ihn eigentlich müssen in eine Erziehungsanstalt einweisen, dann wirklich in eine Anstalt einweisen. Es hätte allerdings noch eine Voraussetzung mehr gebraucht. Er hätte, nämlich wie es geheissen hat, durch die begangene Tat einen hohen Grad an Gefährlichkeit offenbaren müssen. Und eine solche Einweisung hätte gedauert, laut Gesetz, bis er sich gebessert hat, was immer das auch heisst. Das heisst, er wäre mindestens 3 Jahre in der Anstalt geblieben oder höchstens 10 Jahre. Aber ich habe den Eindruck bekommen, dass beim Adolf die Tat eher aus Verzweiflung passiert ist, dass mehr seine Verzweiflung zum Ausdruck kommt als seine Gefährlichkeit.
Die Staatsanwaltschaft hat damals keine Anklage erhoben gegen Adolf. Das ist jedenfalls das, was Lena von ihrem Onkel erfahren hat. Wie wäre das theoretisch heute, Thomas?
Also wenn der Adolf schon 17 war, hätte man ihn können, eben theoretisch zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 4 Jahren verurteilen. Man hätte können anstelle von Strafe oder zusätzlich zur Strafe Schutzmassnahmen anordnen, beispielsweise eine Unterbringung in einer Erziehungs- oder in einer Behandlungseinrichtung. Und weil er schon 17 war, hätte man die Massnahmen in einer Einrichtung für junge Erwachsene vollziehen können. Und so eine Massnahme hätte dann dauern dürfen bis zur Vollendung von seinem 25. Lebensjahr. Das wären dann 7, 8 Jahre noch so gewesen. Aber es mag dich überraschen. Ich finde, es ist noch überhaupt nicht gesagt, dass es überhaupt zu einer Anklage würde kommen. Also ich meine mit einer Anklage auch wirklich zu einer Gerichtsverhandlung. Im Jugendstrafrecht, das weiss man, glaube auch geht es ja nicht primär darum, jemanden zu strafen, sondern es geht um Schutz und Erziehung vom Jugendlichen. Das heisst, also, wenn man es jetzt aus pädagogischer Sicht anschaut, sollte die Strafe nicht möglichst hoch sein, sondern sie sollte zukünftige Delikte möglichst wirkungsvoll verhindern. Mhm. Es zeigt sich im Übrigen auch, wie ich finde, sehr exemplarisch am Aufbau vom Jugendstrafrecht. Der Abschnitt Strafen geht nicht etwa los mit der Aufzählung der verschiedenen Strafen, sondern mit der Aufzählung von allen möglichen Gründen, warum man das auf eine Bestrafung verzichten soll.
Okay.
Eine Strafe darf zudem nur verhängt werden, wenn der Jugendliche schuldhaft gehandelt hat. Was heisst das? Schuldhaft kann ein Jugendlicher, im Übrigen auch ein Erwachsener, nur dann handeln, wenn er fähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen und auch fähig ist, dieser Einsicht gemäß zu handeln. Und ob so ein Zustand vorliegt, das sind dann natürlich Behörden, die die Situation vor allem vom Jugendlichen abklären müssen. Also sie sind auch verpflichtet, das abzuklären, was das für Familiensituationen sind, wie die Entwicklung der Persönlichkeit vom Jugendlichen aussieht.
Jetzt haben wir versucht, mal ein bisschen konkret zu machen. Wie ist denn das in dem Fall juristisch? Ist der Adolf, weil er geschossen hat, einfach der Täter? Oder ist er möglicherweise auch selber ein Opfer vom Rainer, der ihn ja bis aufs Blut provoziert hat und möglicherweise sogar vergewaltigt hat, Thomas?
Also wenn der Adolf geschossen hat, ist er in jedem Fall ein Täter. Das ist überhaupt keine Frage. Ob er auch Opfer ist, ist für die Frage, wer für den Tod vom Rainer verantwortlich ist, völlig irrelevant. Ob der Adolf auch ein Opfer war, spielt aber doch in zweifacher Hinsicht eine Rolle. Einmal per Beurteilung der Tat. Also ist es eine vorsätzliche Tötung gewesen, oder gibt es nur eine Verurteilung wegen Totschlag, wegen einer minderen Strafe. Oder die allfällige Opferrolle vom Adolf K. Auber strafzumässig einen Einfluss haben. Strafgesetzbuch sieht bei Erwachsenen wie auch bei den Jugendlichen sogenannte Strafminderung oder Strafmilderungsgründe vor. Und so ein Milderungsgrund kann zum Beispiel sein, ein Töten in schwerer Bedrängnis oder auch Tötung in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung. Das sind Möglichkeiten, um die Strafe zu mildern.
Wie ist das beim Rainer?
Beim Rainer? Also der ist juristisch betrachtet natürlich das Opfer vom Tötungsdelikt. Und damit hat sich's. Ob er gegenüber Adolf oder anderen Personen gegenüber eine Straftat begangen hat, spielt keine Rolle mehr. Denn mit dem Tod von einer Person endet in der Regel auch jede Strafverfolgung oder wird erst gar nicht an die Hand genommen.
Aber also ich meine trotzdem, aufgrund von dem, was man weiss, kann man ja sagen, der Rainer hat provoziert, er hat vielleicht den Adolf sogar quasi zum Mord angestiftet. Ist das juristisch gesehen kein Tatbestand?
Also das ist sicher keine Anstiftung zum Mord. Anstiftung zum Mord bedeutet, ich sage einer anderen Person, bring eine dritte Person um. Das ist Anstiftung zum Mord. Dann gibt es Verleitung zu Selbstmord. Das heisst, ich bringe jemanden dazu, dass er sich selber umbringt. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, das ist Tötung auf Verlangen, wenn ich von jemandem einen dazu probiere, bringe, dass er mich umbringt. Mhm. Also ist es in dieser Konstellation, wäre das eine Tötung auf Verlangen und keine Anstiftung zum Mord. Mhm.
Und Tötung auf Verlangen ist in dem Fall kein juristischer Tatbestand, oder wie muss ich das verstehen?
Manchmal natürlich, das ist ein Straftatbestand. Das Gesetz geht in einem solchen Fall davon aus, dass der Täter aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat. Also insbesondere natürlich zum Beispiel aus Mitleid. Es braucht allerdings noch eine zweite Bedingung für den Straftatbestand. Und zwar braucht es ein ernsthaftes und eindringliches Verlangen von dieser Person, die sterben wollte. Also das wäre die Voraussetzung. Und jetzt ist natürlich spannend im Zusammenhang mit dem Adolf, wenn das so war, kann man durchaus sagen, dass ein ernsthafter und eindringlicher Wunsch oder ein Verlangen war vom Rainer, dass er umgebracht wird, dann wäre diese Bedingung erfüllt. Jetzt ist nur die Frage noch zusätzlich, weil es das auch braucht, hat der Adolf aus achtenswerten Beweggründen gehandelt? Also hat er Mitleid mit dem Rainer gehabt und hat ihn dann umgebracht zum Beispiel? Oder ist es eine Racheakt, weil es gesagt hat, der Schweinehund muss ich umbringen? Dann kann man wirklich nicht mehr von achtenswerten Gründen reden. Also ihr seht, es ist so kompliziert, weil jetzt sagen, was würde mit dem Adolf passieren. Mhm. Es ist alles möglich. Im Endeffekt wissen wir zu wenig, um zuverlässig zu sagen können, das wäre mit dem Adolf in heutiger Zeit passiert.
Was direkt vor dem Adolf seinem tödlichen Schuss passiert ist, wenn alle anderen Akten fehlen, weiss das auch heute eigentlich nur noch der Adolf selber. Danke vielmals, Thomas.
Danke dir, Noah.
Lena, wie haben eigentlich deine Großmutter und auch dein Vater damals auf den Tod von Rainer reagiert?
Also es hat keine Abdankung gegeben oder so etwas, nur so ein kleines Täfeli in einem Krematorium. Meine Großmutter hat in ihrem Tagebuch geschrieben, der Tod von Rainer sei schmerzhaft gewesen, aber eine Erlösung. Ich denke, sie hat eigentlich ständig so ein bisschen mit der Angst gelebt, der Rainer könnte ihre Söhne mit seiner Homosexualität anstecken, was man ja früher tatsächlich für möglich gehalten hat. Und nach dem Tod hat sie dann alle Zeitungsberichte über den Rainer in einem Schließfach verstaut und hat sie dann später auch alle weggeworfen. Und in der Familie hat man sich eigentlich nur erzählt, es sei etwas Schlimmes passiert. So erinnert sich auch mein Vater daran, am Rainer, sein Halbbruder.
Weißt du noch, wie das war, wo du erfahren hast, dass er gestorben ist? Und wie hast du von dem erfahren?
Das habe ich eigentlich so nebenbei erfahren. Auch das ist so ein bisschen wie hinter einem Schutzwall passiert. Ich habe das natürlich schon, die Aufregung schon mitbekommen. Da war ich natürlich auch in einem Alter, wo ich das natürlich gemerkt habe, dass da etwas läuft. Aber man hat einfach gesagt, wir dürfen nichts sagen als Familie, wir sagen nichts nach außen.
Du hast ja einmal schon kurz Kontakt gehabt mit dem Adolf. Er hat dir mit der unterdrückten Nummer angerufen. Dann hast du ihm einen Brief geschrieben. Hat er sich noch einmal gemeldet?
Er hat mir nochmal angerufen und mir auf Combox geredet. Er war sehr aufgebracht, dass ich ihm den Brief an seine Geschäftsadresse geschickt habe. Er hat gesagt, der Brief sei aufgemacht worden. Und er hat mich dann auch beschimpft und nochmal klargemacht, dass er wirklich absolut nichts mehr von mir will hören.
Wie hast du auf das reagiert?
Ich war recht baff so ab seiner Wut. Ich habe den Brief bewusst sehr allgemein formuliert, sodass man als aussenstehende Person jetzt nicht unbedingt weiss, von was ich schreibe. Von dem her habe ich glaube, vor allem gemerkt, dass die ganze Sache für ihn wohl immer noch sehr belastend muss sein und dass er sie wohl bis heute auch irgendwie verdrängt.
Wie ist es denn dir mit dem gegangen?
Also ich habe gemerkt, meine Recherche ist hier fertig. Das hat mich auch so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, glaube ich, weil ich das Gefühl hatte, ich habe am Schluss wirklich so kein Ende gefunden. Ich habe die Geschichte ist am Schluss auch wieder so ein bisschen ins Leere gelaufen, auf eine Art. Und ich glaube, ich habe schon ein Stück weit Licht so in das dunkle Kapitel in meiner Familiengeschichte bringen. Ich habe herausgefunden, wie kompliziert die Geschichte in Wirklichkeit war und dass das Märchen mit dieser bösen Stiefmutter und dem armen, tragischen Held eigentlich nur so zum Teil der Wort entspricht. Und eben trotzdem bleiben am Schluss ein paar Fragen offen und wahrscheinlich für immer.
Deine Recherche, die im Magazin erschienen ist und jetzt ja auch der Podcast, der trägt den Titel «Der böse Onkel Rainer». Im Magazin heisst er «Mein böser Onkel Rainer». Jetzt, wo du diese Recherche abgeschlossen hast, was würdest du sagen, ist er das, ein böser Onkel?
Also ich glaube, böse ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das kann man vermutlich über niemanden so schwarz-weiß so eindeutig sagen. Ich glaube, er hat sicher falsche Entscheidungen getroffen in seinem Leben, aber man muss dabei sicher berücksichtigen, in was für einer Zeit er aufgewachsen ist.
Seit deiner Recherche sind jetzt etwa 5 Jahre schon vergangen. Hat sich der Umgang mit der Geschichte von Rainer in deiner Familie seither verändert?
Ich glaube, nicht unbedingt. Ich glaube, viele haben meine Recherchen noch so mit Interesse gelesen. Aber ich glaube, man möchte die Vergangenheit auch so ein bisschen Ruhe lassen. Und das ist auch der Eindruck, den mein Vater hatte, nachdem meine Recherche publiziert worden ist.
Das ist auch wieder komisch. Habe ich eigentlich auch relativ wenig gehört. Ich habe mir eigentlich mehr gehofft, dass etwas dass sie nochmal das anschauen. Oder nachdem du sie befragt hast, nach dem Artikel, dass sie vielleicht auch wieder von der dritten Seite wieder darauf angesprochen werden, wer denn das gesagt hätte. Nicht der Fall.
Ja.
Es ist jetzt relativ auch wieder so einfach stillhalten und nicht thematisieren. Immer noch.
Und ganz ehrlich, mir ist es am Schluss auch ein bisschen so gegangen. Übrigens hat sich dann, nachdem meine Recherche publiziert worden ist, noch eine andere Halbschwester von Rainer bei mir gemeldet. Achtung, jetzt wird es noch komplizierter. Sie haben die gleiche Mutter, aber einen anderen Vater. Sie hat mir erzählt, was für schöne Erinnerungen sie an Rainer hat. und was für ein liebevoller, grosser Halbbruder er für sie war. Sie hat also nochmal so eine ganz andere Seite von ihm beschrieben, eine, die in dieser Geschichte wahrscheinlich viel zu kurz gekommen ist.
Und wo auch nochmal der Titel ein bisschen relativiert vom bösen Onkel Rainer und wo zeigt, dass es eben natürlich nuancierter war als das. Was nimmst du ganz persönlich mit aus dieser Geschichte, Lena?
Ich habe mich am Anfang gefragt, ob so eine persönliche Familiengeschichte überhaupt an die Öffentlichkeit gehört. Also ob sie überhaupt relevant ist, also journalistische Kriterien genügt. Mhm. Aber ich glaube, eben, sie erzählt nicht nur von einem dunklen Kapitel in meiner eigenen Familiengeschichte oder auch von einem außergewöhnlichen Kriminalfall, sondern auch eben davon, was es zu dieser Zeit, also in den 50er bis in den 70er Jahren, eigentlich geheissen hat, queer zu sein oder eigentlich einfach so nicht in das enge Korsett von einer bürgerlichen Familie zu passen. Darum würde ich sagen, bin ich am Schluss auch so ein Stück weit dankbar gewesen, glaube, dass wir so als Gesellschaft heute doch einiges weiter sind als eben zu dieser Zeit, wo der Rainer aufgewachsen ist. Dass eben anders sein, zumindest bei uns hier in Westeuropa, heute nicht mehr zwangsläufig bedeutet, dass man ein Leben im Verborgenen führen muss.
Danke für Marlena, dass du die Geschichte noch einmal im Podcast erzählt hast.
Hey, mega gern.
Das ist die dritte und letzte Folge vom Fall «Der böse Onkel Rainer». Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wenn ihr Rückmeldungen habt zu diesen drei Folgen oder auch Fragen zu dem Fall, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcasts@tamedia.ch. Der nächste Fall gibt es dann wie immer am 1. Dienstag im September. Der Fall recherchiert und erzählt hat Lena Rittmeier. Wer die Recherche nicht nur hören will, sondern auch noch nachlesen will, den Magazinartikel von Lena Rittmeier verlinken wir euch in den Shownotes. Skript Sarah Spreiter und Noah Fendt. Schnitt und Produktion Sarah Spreiter. Soundlayout Tobias Holzer. Mein Name ist Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.